um weiterzugehen. Ja, wo steht jetzt aber Europa in dieser ganzen Geschichte? Und Sie merken, wir haben jetzt schon große Brocken angesprochen. Europa muss zu einem Gefühl werden. Wir müssen es mit Leben füllen. Zweitens, naja, aber die Situation ist komplex. Alles bewegt sich und ist im Übergang. Gut. Jetzt kommen wir an den dritten Baustein. Ja, wo steht denn aber Europa überhaupt? Europa macht sich viele Illusionen, das machen sich die anderen auch, aber wo stehen wir denn eigentlich? Und hier empfehle ich Ihnen den sogenannten EU-Forward-Look. Schauen Sie sich diese Sachen an, wenn Sie wirklich informiert sein wollen und nicht nur punktuell. Die EU publiziert jedes Jahr im Januar, am Beginn des Jahres, die Vorausschau auf die kommenden Jahre. Und der letzte war im Januar diesen Jahres, der EU-Vorausschau 2023, und dort hat man gesagt, wir haben entsprechend den Vereinten Nationen ähnliche Makrotreiber, die sich bei uns aber ein bisschen speziell anfühlen. Also die Welt spiegelt sich in Europa, aber bei uns fühlt sich das nochmal ein bisschen anders an. Erstens einmal die globale Fragmentierung. Also es gibt mehr Mächte und die sind unberechenbarer, sprich Russland, China und andere. Polarisierung, unsere Gesellschaften zerbrechen über Probleme, über Makroprobleme, wie zum Beispiel der Covid-Pandemie. Man sieht es auch im Wahlverhalten, Wahlprognosen, gerade in Deutschland unübersehbar. Digitalisierung, riesiger Umbruch der Arbeitswelt. Wir wissen überhaupt noch nicht, was das bedeutet in Wirklichkeit, wie wir damit auch mit neuen sozialen Verteilungsmodellen umgehen können. Klimakrise, verschiedene neue Wirtschaftsmodelle, sagt Europa, wir haben die zirkuläre Ökonomie, wir haben die grüne Ökonomie. Wir wissen noch gar nicht, was das bedeutet. Wir sind die Einzigen, die in dieser Form, in makrosystemischer Form damit experimentieren. Kann auch schief gehen. Und schließlich demografische Imbalances, wie würde man es, Ungleichgewichte und sich verändernde politische Grundmuster. Interessant, und ich weise nur auf diesen einen Punkt hin, ist hier die individuelle Wahrnehmung Europas. Sie haben gesehen, die EU schreibt hier, wir haben demografische Ungleichgewichte, das bezieht sich auf das Unbehagen mit der Migration. Offensichtlich ist Migration und ist auch die Bevölkerungsentwicklung für die Europäische Union etwas, was ein Ungleichgewicht, etwas Negatives darstellt. Während wir gesehen haben, vorher bei den Vereinten Nationen, die sprechen von demografischer Veränderung. Lesen Sie diese kleinen Details, spüren Sie das, weil das ist nämlich wichtig für die zivilreligiöse, für die gesamtheitliche Auffassung dessen, was in Europa vorgeht. Nun sagt die Europäische Union, gut, diese Trends werden dann zu vier großen Problemen führen, und zwar in den kommenden 7 Jahren in Europa. Wir werden eine Verknappung erleben bestimmter Grundgüter. Wir sehen das heute in der Energie, in den Lebensmittelpreisen, im Strom, insbesondere aber auch in anderen Sparten. Wir werden eine neue Bewaffnung erleben sozusagen. Wir werden erleben, dass sehr viele Instrumente auch der neuen Technologien gegeneinander gewendet werden in der Welt, und Europa muss sich hier rüsten, damit wir nicht unter die Knute Russlands oder gar Chinas kommen. Wir werden neue gesellschaftlichen Druck erleben. Die politischen Systeme stoßen auf Misstrauen, aus verschiedensten Gründen, über die wir reden müssen. Und wir müssen schauen, dass wir in der Welt überhaupt noch eine Rolle spielen, weil autoritäre Kräfte wie China und Russland sich mit Iran, mit Nordkorea, auch mit sehr vielen afrikanischen Staaten, lateinamerikanischen Sympathisanten zusammenschließen. Und weil hier eine zweite autoritäre Weltordnung entsteht, in der Europa an den Rand gedrängt zu werden droht. Ich gehe nicht darauf ein, was jetzt die primären Indikatoren sind, wie sich Europa entwickelt, zum Beispiel die Gaspreise der kommenden Jahre oder auch die Kosten der Staatshaushalte, wie wir also die Gesamtlage in dieser riesigen Veränderung stabil halten, etwa durch die Subsidiarität für die Grundversorgung. Ich gehe auch nicht auf die Rolle der Inflation ein, was das dann für die jungen Menschen vor allem bedeutet, für ihre Zukunftsaussichten, wenn die Inflation zwar im Immobilienmarkt aufgenommen wird, aber von den Löhnen nicht mitgemacht werden kann. Das sind aber alles Elemente, die wichtig sind, Europa bereitet sich vor allem auf eine neue Migrationswelle vor, die wird in den kommenden Jahren massiv sein. Die hat auch schon begonnen, unmittelbar am Ende und nach dem Ende der Pandemie. Die sich verändernde Demografie in Europa wird weitergehen. Und die Frage ist natürlich, bringt das unsere Gesellschaften an den Rand des Zerbrechens? Was geschieht, wenn wir sehr viele Kulturen, verschiedene Ideale einer Gesellschaft haben, die auch importiert werden über große Migrationsmengen mit der Solidarität der Gesellschaft, mit dem immateriellen Kit? Das sind große Fragen, die Europa beschäftigen. Und vor allem dieses ist wichtig. Wir schauen voraus auf die kommenden Jahre und sehen sehr viele nicht verschwindende, sozusagen permanent bestehende Konfliktherde, die wir erwarten können, die Europa beeinflussen werden und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Von Taiwan und der südchinesischen See über den Iran und andere Konflikte bis zur möglichen Eskalation im Balkan. Sie wissen, dass China mehr oder weniger es bereits Serbien aufgekauft hat, beziehungsweise besetzt hat. Ist also sehr schön dokumentiert, wie China dort vorgeht. Dasselbe wird jetzt mit Montenegro versucht und natürlich dann auch weitergehend mit angrenzenden Staaten. Wir haben eine Weltsituation, wo auch die politischen Konflikte sozusagen nicht verschwinden und vor allem die Demokratien in der Welt nehmen ab. Wir haben weniger Demokratien, wir haben mehr nicht freie Gesellschaften in der Welt. Und wenn Sie zusammennehmen, sind heute die Demokratien, die Sie hier sehen, schon in der Minderheit gegenüber den Nichtdemokratien und denen, die wir als Schwellenländer hin zu Nichtdemokratie bezeichnen. In der Technologie, auf die ich jetzt hier auch nicht eingehe, das ist auch schon der letzte Punkt, ist Europa nur in zwei Bereichen führend weltweit, was uns zu denken geben sollte. In den meisten wichtigen Bereichen wie der nächsten Stufe der Automatisierung, der nächsten Stufe der Konnektivität, der immateriellen Infrastruktur, zum Beispiel Cloud, die nächste Generation des Computers, Quantum Computer, neuromorphische Software, in der angewandten künstlichen Intelligenz, in der Zukunft des Programmierens, die ganz neue Möglichkeiten hat heute mit No-Code-Programming, in der Vertrauensarchitektur, aber auch in der Biorevolution, sind wir nicht an erster Stelle. Und Sie wissen, dass Technologie sehr wichtig ist. Europa hat hier noch nicht angemessen reagiert auf die neuen Herausforderungen und ist etwas zurückgeblieben. Wo wir aber mitführend sind, ist die nächste Generation von Materialien, also Kompositmaterialien, Nanomaterialien und die Zukunft der sogenannten grünen Energie, also Solarenergie, Windenergie. Hier können wir sagen, wir sind die Weltmeister bislang. Wir geben den Ton vor. Hier gilt es genau hinzuschauen, was wir in den kommenden Jahren damit machen. Ich habe es schon erwähnt, ganz wichtig, die Geburtenrate. Sie sehen das in Italien. Also eine dramatische Abnahme. Und es ist leider so, und das klingt vielleicht etwas primitiv für sozialromantisch eingestellte Menschen, aber auch für Menschen, die tiefer in der Philosophie und in die Geistesgeschichte eintreten. Aber wenn sie keine Menschen mehr haben, dann gibt es natürlich auch keine Philosophie und keine Geistesgeschichte mehr. Und so einfach ist das leider in der Welt. Die Chinesen haben übrigens dasselbe Problem noch viel stärker. Die haben geglaubt, sie können 600 Millionen insgesamt im letzten Schub, 250 Millionen in die Städte verfrachten. Dann konsumieren die mehr, dann werden die städtischer. Die werden zu braven Konsumenten und die Wirtschaft wird eine Binnenwirtschaft, weil die Leute produzieren und das selber verbrauchen, dann sind wir unabhängig von der ganzen Welt. Was sie aber nicht bedacht haben, ist, dass wenn sie die Leute in die Städte tun, dann haben die Leute einen höheren Bildungsstandard, dann haben die Leute einen höheren Gesundheitsstandard und dann haben die Leute einen höheren Wohlfahrtsstandard. Je höher die Wohlfahrt, je höher die Gesundheit und je höher die Bildung, desto weniger Kinder kriegen die Leute. So, jetzt habe ich Ihnen viel Information in sehr gedrängter Weise gegeben, aber jetzt kommt die entscheidende Frage, wohin geht denn dann Europa? Europa, haben wir gesagt, muss von einer Idee zu einem Gefühl werden. Wir haben gesagt, die Weltsituation ist in einer Makroveränderung, die komplex ist in sieben Strängen, wie wir sie noch nie hatten. Und wir haben jetzt gesagt, Europa befindet sich selber in einer Lage, die nicht gerade einfach ist, ist mit einem multidimensionalen Wandel verbunden, der sehr vieles in den kommenden Jahren in relativ kurzen Zeiträumen komplex verändern wird. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wohin geht dann Europa? Und hier gibt es ganz viele Zukunftspapiere sehr ernst zu nehmen der Menschen. Einer der interessantesten war das Elcano Policy Paper aus dem vergangenen Jahr, Europa 2030. Und dort kam heraus, es gibt eigentlich vier Möglichkeiten für das Europa der Zukunft. Entweder Europa scheitert. Wir sehen das allenthalben am Werk. Also Europa ist sich mit neuen nationalen Bewegungen konfrontiert. Europa ist konfrontiert mit neuen super transnationalen Linksbewegungen. Die wollen auch kein vereintes Europa, die wollen eine vereinte Menschheit ohne Grenzen. Europa könnte scheitern, wenn diese Prozesse voranschreiten. Wie schreiten diese Prozesse voran? Sie schreiten dann voran, sehen Sie zum Beispiel die AfD in Deutschland, wenn wir eben kein Gefühl mit dem europäischen Gedanken verbinden. Also wenn wir kein glaubhaftes zivilreligiöses Ideal in den Raum stellen, und das tun leider die Volksparteien heute nicht, dann vereinfachen sich die Narrative, die werden kruder und die werden dann wieder in der alten Weise nationalistisch. Europa braucht eine Zivilreligion, weil sonst liefern wir Europa einem Scheitern aus. Zweitens, die andere Option ist, wir haben ein starkes und vereintes Europa, aber nur im Kern. Das heißt, Frankreich, Deutschland und Italien, die gehen gemeinsam, sind ja auch mit die Gründer, vor allem Italien und Frankreich. Großbritannien wird in 10 bis 15 Jahren nach unseren Erwartungen, wir könnten auch reden, warum, einen neuen Antrag stellen auf Mitgliedschaft oder Assoziierung. Und wird dann natürlich nicht die Bedingungen kriegen, die es mal hatte, weil Großbritannien hatte nur Vorteile. Man hat den Fehler erkannt. Heute haben wir knapp 80% der Briten, die sagen, das war ein Fehler. Aber davon abgesehen, ein starker Kern ist sozusagen das zentraleuropäische Machtgefüge. Vielleicht kann man da dann auch bis zu einem gewissen Grad mit einigen zentral- und mittelosteuropäischen Ländern zusammenarbeiten. Aber das Entscheidende ist, wir haben dann Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das heißt, es gibt eine starke Gruppe, die gibt den Takt vor, alle anderen gehen mit oder bleiben draußen. Ist das dann wirklich ein starkes Europa? Was ist mit der Kulturunion? Was ist mit dieser Projektion des Gefühls? Ist das Gefühl dann deutsch, französisch, italienisch? Wäre schon kompliziert genug, aber ist es dann auch europäisch, wenn wir Ungarn, das uns riesige Schwierigkeiten macht, Polen draußen lassen? Wenn wir die Balkanländer hängen lassen, die von China vollkommen abhängig geworden sind, bereits heute. Große Herausforderung. Dritte Variante, wir haben eine atlantische Wiedergeburt, das heißt, wir sind wieder die atlantische Brücke. Europa und Amerika machen es gemeinsam. Die nähern sich wieder einander an und sie sehen beide, das ist die einzige Möglichkeit, Demokratie in der Welt aufrechtzuerhalten, wenn Russland, China und diese Iran, vielleicht auch Indien in Zukunft, das zu einem Schwellenland der Sympathie für die Autoritären geworden ist unter Modi, von Bangladesch ganz zu schweigen und anderen Ländern, Pakistan. Wenn sich die alle zusammentun, dann müssen wir mit Amerika gehen, weil sonst sind wir als Europäer sowieso verloren. Und schließlich letztens, ein starkes China unterminiert und zerstört die europäische Ordnung. Wir sind schon auf dem Weg dazu, könnte Ihnen gerade in Deutschland sehr vieles darüber berichten. Wir haben in der Merkel-Ära, und da beziehe ich mich auch ein, zwar viel gewarnt, aber es ist wenig geschehen. Der Einfluss Chinas ist über Gebühr gewachsen. Erst in den vergangenen 4 Jahren hat man dann chinesischen Übernahmen in Deutschland zum Beispiel einen Riegel vorgeschoben, aber auch nur einen sehr lockeren. Hier haben wir ganz viel Blauigkeit gezeigt und hier müssen wir sehr, sehr aufpassen, ob nicht innerhalb der nächsten 7, 10, 15, 20 Jahre China so stark wird, dass wir tatsächlich ein Problem haben auch dann mit unserer Zivilreligion und mit unserer Demokratie. Sie wissen, ich habe mehrere Bücher über China geschrieben, wenn Sie das interessiert, können Sie gerne weiter erkunden das Thema. China erobert nie Gebiete, sondern China kontrolliert immer Passagen. Passagen von Waren, Zusammenflüsse, Kreuzungspunkte von Ideen, und China macht das nie offensichtlich, sondern immer implizit, nämlich China kauft sich fest irgendwo, sodass am Schluss keine Entscheidung mehr fallen kann ohne China. Das ist, wie man Passagen kontrolliert. Man muss aber Gebiete nicht erobern. Das hat man schon getan mit Tibet, das wird man jetzt mit Taiwan versuchen, man hat das mit Xinjiang getan als Buffer nach Zentralasien. Aber mit Europa läuft eine andere Strategie und die ist sehr, sehr erfolgreich. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen, dass China für uns in Europa zu einer großen Herausforderung werden könnte. Ich gehe jetzt auf die Details nicht ein. Sie können das nachlesen. Die Details sind hochinteressant, weil jede dieser vier Optionen ein Scheitern von Europa, ein ganz starkes, vereintes Europa, aber nur im Kern, eine atlantische Brücke, Amerika, USA, Europa, die sich wiederbelebt, aber auch ein in Europa starkes China, konkrete Möglichkeiten sind. Und wenn Sie mich fragen und andere Politikberater, dann wird die Zukunft eine Mischung aus allen vier sein. Die Frage ist nur, wo gelingt es uns, Gewichte zu setzen? Wie gut gelingt es uns, uns selbst zu behaupten? Und hier taucht wiederum die Frage aus, und das ist der Sukkus dessen, was ich sagen will, wer sind wir denn selbst? Als ich in China war, haben wir diese Frage mit dem chinesischen Außenministerium, mit dem Gesandten des Politbüros immer wieder diskutiert. Auch übrigens in Amerika. Obama und andere haben mir gesagt, wen soll ich in Europa anrufen? Wo ist denn Europa? Wer ist denn da am Telefon? Keine Ahnung. Ein Spanier, ein Russe, ein Deutscher, ein Schwede. Wer hebt denn das Telefon ab, wenn ich Europa anrufe? In China weiß ich es. Da ist ein Vertreter der Han-Gemeinschaft, der Weltmeister der Assimilation. Also die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Kräften um und wer sind wir selbst darin? Und da kommt wieder diese Frage des Gefühls ins Spiel. Also dieser Bezug, dieser intime Bezug unserer Identität zu einem Selbst, was ich eingangs versucht habe zu beschreiben, dass wir auch anders diskutieren können, aber um das wir uns kümmern müssen. Und das tun wir noch viel zu wenig. Lesen Sie diese hochinteressanten und dann auch komplex vernetzten Dimensionen zusammen. Viel hängt natürlich ab, ich erwähne das jetzt gar nicht wirklich davon, wie sich die USA entwickeln selber, ob sie sich jetzt weiterhin mit Europa in der Welt engagieren oder sich in sich selber zurückziehen. Viel hängt von der weiteren Ausrichtung der chinesischen Doktrin ab. Xi Jinping ist ja der neue Messias, das ist der einzige chinesische Führer, dessen Wort sofort, wenn es aus seinem Mund entweicht, in die kommunistische Staatsdoktrin hineingeschrieben wird. Hat nicht einmal Mao Zedong die Ehre gehabt, geschweige denn Deng Xiaoping. Wir sind hier also in einer Überhöhung eines Diktators, der Millionen von Menschen in Konzentrationslagern hat, hunderttausende Hinrichtungen pro Jahr, Zerstörung der Hongkong-Demokratie, militärische Drohungen an die ganze Welt, Umgestaltung des Menschen zu einem Super-Soldier, zu einem Super-Soldaten mit allen Mitteln, die Genschere und alles mögliche andere erlaubt, könnte ich Ihnen viel erzählen. China träumt nur von einem. Wenn China sagt Globalisierung, dann sagt es China. Wenn China sagt die ganze Welt, dann meint es China. Wenn China sagt die Zukunft der Menschheit, dann meint es die Zukunft Chinas. Das können Sie mir absolut glauben, weil ich kenne die neue chinesische Generation der Führung. Ich habe sie persönlich kennengelernt, weil ich mit Ernst Ulrich Weizsäcker unter anderem eine Wohnung geteilt habe in Santa Barbara über einige Zeit, und da kamen, jeden Abend hatten wir Empfang, da kamen immer junge Chinesen. Eines Tages kam ein junger Chinese mit einer Pizza, dann habe ich gesagt, du, wir wohnen hier in einem Horseshoe, in einem Hufeisen, du bringst jetzt, hast dich wahrscheinlich in der Tür geirrt. Dann sagt er, nein, ich bin der Vizechef der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Das sind hyperbegabte junge Leute, die sehr gut beinhart ausgefiltert werden, aber die denken nur an China. Und das hat dann auch wieder zivilreligiöse Gründe. China ist der Berg, der sich nicht bewegt. Wenn du am Berg bist, brauchst du dich nicht bewegen. Dann kommen die anderen zu dir. Weil du zu groß bist, du musst nur warten. China ist das Zentrum zwischen Himmel und Erde, nicht zwischen Ost und, das auch, Ost und West sowieso, aber zwischen Himmel und Erde. Das ist die kosmische Harmonie dort, Jinhua. Also täuschen Sie sich nicht. China, das ist ein Faktor für Europa, denken wir noch immer. Und gerade jetzt, wo der Ukraine-Krieg uns vollkommen ablenkt, massiv unterschätzen für unsere Zukunft. Nun, wie wird sich das dann entwickeln? Naja, wir könnten parallele Partner sein mit diesen Mächten, wir könnten aufeinanderstoßende Wettbewerber sein, aber wir könnten auch einfach uns nicht umeinander kümmern und die Menschheit geht in drei verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, wir haben zu wenig Zeit, um in die Tiefe zu gehen, obwohl das sehr tiefe Fragen sind, die, können Sie mir glauben, viele Politiker in Deutschland, aber darüber hinaus nicht schlafen lassen. Am liebsten würde ich Sie jetzt fragen, was Sie glauben, wo sich Europa im Weltkonzert der kommenden Jahre bewegt. Ich sehe im Moment starke Ansätze für 2 und 3, also komplett gegenseitige Ignorierung, damit keine Konflikte entstehen. Ich mache mein eigenes Ding, aber auch, dass wir aneinander stoßen, vor allem weil wir derzeit uns in einem Krieg befinden, der nicht gegen die Ukraine geführt wird, sondern gegen den Westen, nach Aussage von Wladimir Putin. Dazu kommen jetzt eine ganze Reihe in den nächsten 10 Jahren, das ist ein kurzer Zeitraum, von großen Risiken, die die Menschheit betreffen, die aber vor allem auch in Europa sich auswirken, von Cyberattacken über Wasserkrisen, über ein Versagen der internationalen Gesetze, der internationalen Rechtsprechung, der Rechtsstaatlichkeit, über neue Immobilien- und Geldblasen. Sie wissen, wir haben ungefähr 5-mal zu viel Geld in der Welt unterwegs, bezogen auf den realen Wert des Globus. Der reale Wert des Globus, wenn Sie den geldmäßig abbilden würden, gibt es ein sehr interessantes Institut, Institut for New Economic Thinking in New York, von Nobelpreisträgern, aber all denen, die kritisiert haben, dass die 30.000 Wirtschaftswissenschaftler der Welt die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 bis 2010 nicht vorhergesehen haben. Was machen die Leute eigentlich, die professionellen Wirtschaftswissenschaftler? Haben einige gute Leute ein alternatives Institut, die haben herausgefunden, wir haben 5-mal zu viel Geld in der Welt, und wenn das Geld richtig bewertet würde, dann würde also jeder einzelne Wert, den Sie haben, eine Wohnung, ein Brot, ein Stuhl, 5-mal so viel kosten müssen, wenn wir das in Relation zum Realwert setzen. Keine ganz unschwierige Situation. Also wir sind in einer Menschheitsphase, wo vieles auf uns zukommt. Ich glaube, das haben Sie jetzt verstanden. Ich will das gar nicht ausführen. Ja, ich bin noch lange nicht durch, aber wir haben Zeitprobleme. Was ich Ihnen aber sagen will, ist, das ist nicht negativ gemeint. Sie könnten jetzt leicht ins Grübeln kommen. Vor allem, wenn ich Ihnen noch die Voraussage der möglichen Disruptionen der OECD zeige, die jetzt gerade in Paris, deswegen ist das auch ein Foto, exklusiv für uns präsentiert wurden. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Nur ganz kurz noch, wenn ich darf. Letzter Punkt, das ist auch schon eigentlich der letzte. Nehmen Sie das alles zusammen, und wenn Sie Eltern sind oder wenn Sie ein bisschen schon reifer sind, und das sind die meisten von uns, auch die Jungen, die haben ja sehr viel mitgemacht und sind Überlebende von Systemkrisen, wie wir es ja gar nicht waren in so einer kurzen Zeit, dann müssen Sie positiv sein. Es gibt ja, ich sage immer, wenn die Welt ganz viele Herausforderungen hat und negative Entwicklungen da sind, was willst du dann machen? Willst du noch mehr Negativität hinzugeben oder willst du was Positives dazugeben? Du hast ja überhaupt keine Chance. Deswegen sind wir von der UNESCO, von der Vereinten Nationen, Berufsoptimisten. Also wenn jemand sagt, was bist du für Beruf? Optimist. Geht auch gar nicht anders, weil alles andere ist sinnlos. Also versuchen Sie das in den Chancen zu sehen, obwohl das jetzt in dieser Kürze nicht einfach ist. Aber vielleicht reden wir noch darüber, wo die Chancen liegen, weil jede dieser Makrotransformationen ist eine menschheitliche Möglichkeit, und ich muss es so sagen, weil diese Vielheit an profunder, sogenannten Deep Transformations in Synchronie, also gleichzeitig, das kennen wir eigentlich, soweit wir das uns vor Augen führen, in dieser Form nicht. Und deswegen hat auch die heutige Jugend eine ganz hohe Würde, weil diese Jugend, die immer wieder schlecht behandelt wird und die ist an allem schuld und die protestieren und die kleben sich da an. Mir geht das auch auf die Nerven, manche Verhaltensweisen, vor allem wenn ich in Berlin nicht ein einziges Mal rechtzeitig zu einer Sitzung komme, weil das Zentrum grundsätzlich lahmgelegt ist. Aber diese Jugend hat eine ganz große Würde, weil sie das alles in sich aufnimmt, gefühlsmäßig ernst nimmt. Die arbeiten das durch, die können nicht schlafen, die leben in dieser Welt, die kennen keine andere Welt, und die müssen diese Welt durch sich hindurch leben lassen und dadurch heilen. Also ich habe einen riesen Respekt vor dieser Jugend, dass diese Jugend nicht verzweifelt, wobei ich auch Menschen kenne, leider Gottes, die verzweifelt daran sind. Was ist der Wertewandel? Nur ganz kurz, bitte erlauben Sie mir das, wenn ich Ihnen das noch sage, dann haben Sie sozusagen ein volleres Bild. Wir gehen davon aus, dass Europa dieselben Herausforderungen hat wie andere Weltgegenden, von der Entwicklung unserer menschlichen Fähigkeiten, Kommunikation, einer Erneuerung des Verbrauchs, der Dekarbonisierung, Wasser, gesunde Städte, digitale Revolution. Das verbindet uns mit allen anderen. Was wir aber dazu haben, und das hat der Club of Rome sehr schön für Europa herausgearbeitet, wir brauchen eine Ermächtigung der Jugend. Das kann doch so nicht weitergehen, dass unsere besten jungen Menschen, die eben sich im Gefühl mit der Welt verbinden, dass die dann im Gefängnis landen und sich und Monets mit Tomatensauce beschütten. Da muss es doch andere Möglichkeiten geben, die einzubeziehen. Wir müssen unsere Grundlagen unseres Systems überdenken und wir müssen auch daran denken, könnten wir eine bessere Zivilisation sogar in Kooperation erzeugen. Nun, wir hatten die 17 Sustainable Development Goals, die sind dann aufgebrochen worden in 169 Ziele, tausende von Events, die wir bisher gemacht haben seit Mitte der 2010er Jahre. Es fehlt ein Sustainable Development Goals, wir haben 17, ich bin sicher, wir brauchen 18, wir sind dabei, die zu reformieren. Wir brauchen ein Sustainable Development Goal für die digitale Sphäre, dass die gerecht abläuft und nicht missbraucht wird. Und wir müssen eines bedenken, und das ist mir jetzt ganz wichtig, und da komme ich wiederum zum Gefühl. Weil alles, was wir bisher hatten, ist materieller Wandel. Ja, also wenn Sie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen nehmen, das ist was ganz Tolles. Und ich bin der Erste, der das sagt, weil ich ja selber ein Vertreter davon bin. Was wir aber zugeben müssen, ist, das ist nur bezogen auf die materielle Welt. Wir wollen die materielle Welt vom Hunger befreien, wir wollen allen die gleichen Chancen geben, wir wollen eine gute Bildung für alle. Das sind alles externe materielle Ziele. Was ist mit der inneren Transformation, was ist mit den inneren Zielen der Menschen? Ja, die fehlen in den SDGs. Und ganz vereinfacht gesagt haben wir deswegen auch eine Orientierungskrise und vor allem, was mein Kollege Wolfgang Müller-Petraller, der Forschungschef von Volkswagen, nennt, die Kontrollverlustpsychologie. Wir alle haben das Gefühl, die Dinge sind außer Kontrolle, sind zu viele Krisen, niemand ist mehr in charge, wir schaffen das nicht, wir kontrollieren das Ganze nicht, das geschieht jetzt, das ist sozusagen der Weltgeist Hegels, der über uns hinwegreitet. In den USA zum Beispiel, während wir hier sprechen, 28% der Menschen, und das sind alle Bürger, ja, glauben, dass Amerika unter Kontrolle hat, seine eigene Entwicklung. 72% sagt, wir sind nicht mehr Herren unseres eigenen Schicksals, es geschieht. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass sehr viele dieser 72% anfällig sind, radikale Lösungen zu wählen, damit die Kontrolle wiederhergestellt wird. Wenn Sie das nehmen, ich habe dazu ein Buch geschrieben, rechtspopulistische Bewegungen erstarken. Das ist mein Buch. Ich glaube, wir brauchen eine neue politische Mitte aus dieser ganzen Geschichte heraus. Die kann aber nur erfolgen, wenn wir die Kontrollverlustpsychologie in den Griff kriegen. Und das kriegen wir nur, indem wir positive Ideale in unserer Gesellschaft als unsere gemeinschaftlichen fühlbar erlebbar machen. Und das haben wir noch viel zu wenig getan. Was ist die Konsequenz? Was haben wir als erstes jetzt getan? Wir haben eine Initiative gegründet und ich sage das in aller super kondensierten Kürze. Wir brauchen die äußeren Sustainable Development Goals, die SDGs, und dazu geben wir jetzt die Inner Development Goals, die IDGs, wo sich Menschen innerlich entwickeln und nicht nur die Welt verbessern. Und diese Inner Development Goals wurden vor ganz kurzem in einer sehr prominenten Zusammensetzung von Universitäten, aber eben auch von Vereinten Nationen und anderen lanciert, also 2020. Und worum geht es da? Ich mache es wirklich sehr kurz. Wir wollen das innere Gefühl, die innere Haltung der Menschen, die Verbundenheit der Menschen mit der Welt und mit den großen Problemen in einer positiven Weise pflegen, kultivieren, in einer systemischen Weise, damit die Menschen an den Weltproblemen nicht verzweifeln, sondern mit denen umgehen und sie auch innerlich aufnehmen und verarbeiten können. Und was geschieht da? Es gibt 5 große Inner Development Goals, Sein, die Beziehung also zum eigenen Selbst, Denken, wie kann ich wirklich die großen Probleme erfassen, Beziehung, wie kann ich mich mit anderen in Beziehung setzen und eine Sorge haben, eine schöne Sorge. Ich spreche immer davon, dass Sie müssen sich mal vorstellen, was ist ein idealer Mensch? Ein idealer Mensch, wenn Sie sich den als Antlitz vorstellen, schaut er dann ganz entsetzt her, schaut er super glücklich her und grinst und lacht. Nein, ein idealer Mensch, so wie ihn die Griechen konzipiert haben, das ist der europäische Geist, der zeigt eine schöne Sorge, aber eine schöne Sorge. Nicht eine heiße, der hat eine schöne Sorge. Und wenn Sie das hernehmen als Caring, dann müssen wir auch das lernen und das müssen wir vor allem besser kultivieren. Das ist ein Teil der Nachhaltigkeitsziele, aber nicht der äußeren, sondern eben der inneren. Zusammenarbeit, besser lernen und dann natürlich auch, wie setze ich mich richtig in der Gesellschaft ein? Auch das können wir offensichtlich nicht, wie wir das gesehen haben. Das wurde dann herabgebrochen in Teilziele. Wie verwirklichen wir das? Das kann man, dazu gibt es jetzt übrigens gerade auch eine Tagung in Schweden, die große Welttagung der Inner Development Goals. Und Sie sehen also, man hat sich da schon Gedanken gemacht, nicht nur Schlagworte zu machen, sondern wie gehen wir das an? Dann hätten wir die äußeren Nachhaltigkeitsziele und die inneren, und die müssen in einer Weise zusammenpassen, dass wir dann eben 5 Dimensionen haben der inneren Entwicklung mit 23 Fähigkeiten und Qualitäten. Ist das etwas Gutes? Das glaube ich schon, weil uns das natürlich auch im humanen Sinne aufwertet. Glauben Sie, das ist unpolitisch? Nein, das ist sehr politisch, obwohl es auf den ersten Blick sehr individuell wirkt. Nun, ich gehe jetzt nicht mehr im Detail auf etwas ein, was mir sehr wichtig war. Wir haben, als ich, wie ich schon erwähnt habe, in Deutschland 6 Werteszenarios für 2030 und darüber hinaus entwickelt. Und wir haben dann die Leute, die Bürger gefragt, was sind denn die Werte in einigen Jahren und wie können wir uns dahin bewegen? Weil mit diesen Werten müssen wir natürlich arbeiten, wenn wir Europa von einem Gedanken zu einem Gefühl machen wollen. Und bitte lesen Sie diese Studie, das ist meines Erachtens die beste, die wir gemacht haben, eine der besten in Europa, ganz sicher. Ich bin stolz darauf, die Zukunft von Wertevorstellungen der Menschen in unserem Land, mit unserem Land ist Deutschland gemeint. Und das ist wirklich so einfach und klar dargestellt. Lesen Sie es, glauben Sie mir, es lohnt sich. Und was wir hier getan haben, ist zu zeigen, dass es in Zukunft eine Werteveränderung geben wird, wie wir sie vielleicht noch nie gesehen haben. Und darauf sind wir am allerwenigsten vorbereitet, weil wir wissen, wie wir die Stromversorgung möglicherweise sichern, obwohl eine radikale Disruption stattfindet und Deutschland hier große Schwierigkeiten haben wird in den kommenden Jahren. Aber wir wissen viel weniger, wie wir unseren inneren Bezug zu den großen Weltfragen, unsere Ideale darin aufnehmen. Und wir sehen, das hat mit dem öffentlichen Diskurs zu tun, mit den politischen Institutionen, aber auch mit unseren sozialen Praktiken. Und die Frage unserer Studie war, welche Werte werden für die Menschen angesichts der kommenden Entwicklungen sinnstiftend und woraus werden die denn abgeleitet? Und um es ganz kurz zu sagen, und damit werde ich das auch jetzt langsam abschließen, wir haben den europäischen Weg, das ist sozusagen die Fortführung einer Entwicklung, auf die wir setzen, die aber bislang eher technokratisch erfolgt und weniger eben im Gefühl, in den Idealen. Wir haben einen Wettbewerbsmodus in Deutschland im Jahr 2030 oder 40. Wir könnten haben die Rückkehr der Blöcke, wo wir ein Links-Rechts-Schema haben, das sich bekriegt, wie in den 30er oder 20er Jahren. Wir haben Tempo-Unterschiede in Europa, wo Deutschland ein bisschen zurückgefallen ist. Wir haben vor allem, und das ist ganz wichtig, also wenn der europäische Weg sozusagen der wünschenswerteste ist, dann würde ich sagen, und auch die ökologische Regionalisierung, das 6. Szenario, dann ist das Szenario 5 das Bonussystem. Deutschland ist geprägt durch ein digitales Punktesystem, das eine politische und gesellschaftliche Steuerungsfunktion einnimmt, eines der ambivalentesten. Wir haben nämlich heute in Deutschland nicht in der Grünen Partei, sondern in allen anderen Parteien auch, eine ganz große Diskussion, nicht nur über ein neues Wettbewerbsschema, wie Deutschland sozusagen innen seine Menschen trotz Automatisierung an der Arbeit halten kann. Ich gehe jetzt im Einzelnen nicht darauf ein, weil ich das abkürzen muss. Entschuldigen Sie, wenn ich da durchklicke, aber Sie können sich das noch anschauen. Also eine starke Individualisierung der Werte, weil man eben im Wettbewerb steht gegen alle anderen in einer neuen Art der Selektion, was zum Teil sicherlich auch eintreten wird. Aber was heute noch viel stärker diskutiert wird, ist, wie schaffen wir eine neue Gemeinschaftsorientierung. Individualität wird sicher stärker akzentuiert werden in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts. Aber wie schaffen wir eine neue Gemeinschaft? Und hier ist eine sehr gefährliche, und das ist eben auch schon Einfluss Chinas, Diskussion, die wir heute auch in der Regierung haben. Wir schaffen nach dem Vorbild Chinas ein soziales Punktesystem, das als effizientes Steuerungstool angesehen wird. Also zum Beispiel, Sie vergeben für jedes missratene Handeln, für jede Nichtbefolgung von Regeln, für jedes nicht klimaneutrale Verwenden von Instrumenten Minuspunkte. Sie haben ein Punkteregister wie in Flensburg beim Autofahren. Das ist aber ein soziales Einstufungsregister, wie gut Sie als Bürger sind und je nachdem, wie gut Sie mit den Regeln übereinstimmen, die die Regierung vorgibt oder wie schlecht Sie das machen, desto mehr werden ihre Punkte eben korrigiert. Die Teilnahme an diesem System ist zwar freiwillig, es ist aber faktisch nicht möglich, sich dem System zu entziehen. Und das würde bedeuten, dass wir über ein Punktesystem, das über künstliche Intelligenz gesteuert wird, dann auch die Bürger entsprechend integrieren. Und das nennen wir dann Gemeinschaftsbildung, weil jeder hat ja dasselbe Punktesystem. Und wenn du den Regeln folgst, wie in China, bist du ein guter Bürger und ansonsten eben nicht und wirst aus verschiedenen Leistungen, zum Beispiel vom Studium oder von bestimmten anderen Sozialleistungen, Versicherungen ausgeschlossen. Nun, diese Diskussion tatsächlich, die in China zum schlimmsten Überwachungsstaat aller Zeiten geführt hat, das wäre ein eigener Vortrag, wo sie tatsächlich 100% Überwachung heute haben, und das kann ich Ihnen an Beispielen zeigen, die wird leider jetzt auch in Deutschland geführt, und 20% der Deutschen, das ist die konservative Schätzung, wünschen sich ein Punktesystem in China, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für das zukünftige Europa. Weil dann mit einem Punktesystem sind plötzlich alle Europäer gleich, die werden dann alle gleich gereiht, wir sind alle uniform und das ist die Einigung Europas. Und ich muss sagen, persönlich, das ist etwas sehr, 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 sehr Gefährliches. Wir wollen zwar gemeinschaftsbezogene Werte, und das sehen Sie in unserer Umfrage, wir haben alle Spitzenwerte, die Deutschen vertreten, zum Beispiel Respekt gegenüber Mitmenschen, Umweltbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Zivilcourage, Chancengerechtigkeit, wo die Deutschen sagen, das sollen die zukünftigen Werte sein der 30er Jahre, sind zwar gemeinschaftsbezogen, aber gleichzeitig, wenn Sie sehen, wer diese Werte vermittelt, ist nicht die Gemeinschaft. Da sagen die Leute, das sind meine Eltern, gute Freunde, Partner, Ausbildung, Studium, Arbeitsumfeld. Das sind sozusagen weit voraus vor den Medien und anderen wie dem Glauben. Das heißt, die Individualität ist nach wie vor entscheidend für die Gemeinschaftsbildung. Und wenn wir das durch ein Punktesystem ersetzen, laut chinesischen Anordnungen, dann wünsche ich uns sehr viel Glück. Ich überspringe das und komme zum Schluss. Was ist jetzt also die Zukunft Europas und wie stelle ich mir die vor? Wenn wir jetzt die ganzen Werte, die Sie in dieser Studie finden, schauen Sie sich das an. Welche Werte brauchen wir für die kommenden Jahre? Was werden, unabhängig von dem, was ich mir vorstelle, was werden denn die Leute für Werte haben? Das Interessante ist, dass gerade in Deutschland die Menschen für sich Werte wünschen, aber den anderen Menschen ganz andere Werte zuschreiben. Komischerweise ist das in Italien auch so. Ich fürchte, das ist auch in Frankreich so. Jedenfalls lesen Sie sich das durch, es lohnt sich, das ist hochinteressant und das ist wirklich repräsentativ, hunderttausende Probanden. Wo gehen wir hin? Nun, wenn wir das alles zusammenfassen, dann würde ich Folgendes sagen, und das mache ich jetzt ganz, ganz kurz, nur eine Minute. Wir brauchen ein neues Erziehungssystem, um uns vorzubereiten, dass wir die Idee zum Gefühl machen. Wir brauchen ein Erziehungssystem, das Netzwerken in den Mittelpunkt stellt, Weisheit in den Mittelpunkt stellt. Man, wie soll das gehen? Wir an der OECD arbeiten dran. Kreativität, Spontanität und Komplexität. Wir brauchen ein Erziehungssystem, das Gemeinschaft, Praxis, Bedeutung, Sinnstiftung und Identität, und da sind wir wieder bei diesem Narrativ der Zivilreligion, miteinander verbindet. Alle vier, muss ich Ihnen ehrlich sagen, in der heutigen Schule, im Erziehungssystem, auch in den Hochschulen, spielen null Rolle. Das hat schon mit dieser Wende zu den Inner Development Goals zu tun, die wir unbedingt brauchen. Und wenn ich zusammenfasse, dann sage ich, wir brauchen schon die Emotionalisierung durch Krisentransformation, wir brauchen sicherlich Symbolereignisse, wir brauchen eine neue Mediensphäre, die transnational berichtet. Wir brauchen aber vor allem eine neue Erziehungssphäre und eine Zivilreligion. Und was wir dazu brauchen, um das zu verwirklichen, was daraus hervorgehen kann, sind die Vereinigten Staaten von Europa, ist das, was Hans-Joachim Gauck, der Präsident, den ich am meisten verehre, mit großem Abstand, staatspolitische Normalisierung nennt. Das heißt, ein Staat, der in Balance Freiheit, Gleichheit, Bürgerlichkeit austariert, aber sich eben auch als verteidigungsfähig erweist, der auch rationale Entscheidungen und nicht nur idealistische Entscheidungen trifft wie in den vergangenen Jahren. Wir brauchen die Scheidung der Geister zwischen Populisten, das sind falsche Idealisten, und demokratischen Idealisten. Das spiegelt sich in Gorgias ja schon wieder von Plato. Rhetorik ist nicht gleich Ideal. Und schließlich brauchen wir, und das wäre mein Schluss, wir brauchen eine Erneuerung des Sokrates zugeschriebenen Spruchs, ein ungeprüftes Leben ist für einen Menschen nicht lebenswert. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich fragen, was sind unsere Ideale? Wir müssen mit diesen Idealen arbeiten, wir müssen sie überprüfen, wir müssen aber auch mit ihnen etwas entwickeln. Und ich denke, dass die inneren Entwicklungsziele, die Inner Development Goals für Europa, vor allem für diesen fruchtbaren Boden, den wir heute noch haben, wenn wir es verhindern, dass autoritäre Staaten auf uns zugreifen, dass wir dann ein fruchtbarer Boden sind, um innere Entwicklungsziele an die Seite der Nachhaltigkeitsziele zu stellen. Dankeschön.